So, ich bin jetzt ja verkabelt, das erste Mal. Hier ist, glaube ich, ein bisschen laut, ne? Ist jetzt so. Ja, ist okay. Nun darf ich vielleicht nicht so laut sprechen, oder? Ein bisschen gekippt, ne, ein bisschen so kippen. Das ist ein bisschen. Wunderbar. Okay. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder hier bin. Ja, genau, ist ein bisschen her, genau. Ja, wir sind jetzt im Monat November. Der November ist ja so ein Monat, der immer nicht so ganz beliebt ist. Der Sommer ist endgültig zu Ende. Spätestens seit wir jetzt die Winterzeit haben, geht es auch schon wieder auf den Winter zu. Es wird dunkler. Die Pflanzen werden winterfest gemacht, beziehungsweise hereingeholt. Wir haben zu Hause so einen großen Balkon, da sind auch einige Pflanzen drauf und da haben wir dieses Jahr so eine schöne Pflanze gekauft. Wusste gar nicht, wie die heißt, so ein lateinischer Name. Dipladenia, vielleicht, ja, Ehrentraut weiß es, genau, die ist wirklich schön grün und hatte ganz viele tolle rote Blüten, genau. Ja, aber man muss die, glaube ich, reinnehmen, ne? Genau, das habe ich nämlich vor 2 Wochen gemacht, als so der erste Frost so kam. Und dann habe ich sie reingeholt. Da waren noch so 3 Blüten. Und ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich habe gestern mal im Internet nachgeschaut. Da steht nämlich bei Dipladenia, aufgrund der niedrigen Kältetoleranz der Pflanze dauert das Überwintern idealerweise bis circa Mai an, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Dann kann Dipladenia wieder nach draußen gestellt werden. Ja, das habe ich dann vor. Gestern sind so die letzten Blüten jetzt abgefallen. Da sind zwar ein paar neue Keime, aber da steht auch, Blütezeit ist bis Oktober. Wahrscheinlich ist jetzt vorbei, aber ich habe sie so gerettet. Aber das ist so ein Bild jetzt auch, dass die Natur jetzt auch langsam so sich zur Ruhe begibt. Ja, und dieser Monat November trägt aufgrund der zahlreichen Anlässe des Totengedenkens auch die Bezeichnung Trauermonat. Im Kirchenjahr gilt der November als ein Monat der Besinnung und des Gedenkens. Es gibt ja ganz viele Feiertage jetzt im November, auch im katholischen Bereich, Allerheiligen am 1. November, wo der verstorbenen Heiligen gedacht wird, am 2. November aller Seelen, an dem sämtlicher Verstorbenen gedacht wird. Dann haben wir nachher den Volkstrauertag, wo der Gefallenen der 2 Weltkriege gedacht wird. Dann gibt es am Ende des Monats den Totensonntag oder Ewigkeitssonntag und dazwischen liegt der Buß- und Bettag. Also das sind ja alles so Tage, wo man zum Nachdenken kommen soll. Und dann beginnt ja nachher meist Ende November, in diesem Jahr am 2. Dezember erst der erste Advent, wo wir uns denn schon freuen, dass Jesus gekommen ist, dass er wiederkommen wird und dann gehen wir langsam auf die Geburt Jesu zu. Das ist so der Gedanke dieses Monats, und da gibt es auch viele Themenreihen. Jetzt habe ich gerade wieder im Fernsehen Themenreihe Gerechtigkeit. Und also viele nachdenkliche Fragen. Und ich glaube, das hat auch so die Auswahl des Predigtextes. Ich nehme ja meist den, der so vom Kirchenjahr her auch angegeben ist. Der hat auch das so beeinflusst, welcher Predigtext heute dran ist. Ich sage euch mal noch nicht, wo er steht. Vielleicht wissen es einige schon, aber ich sage es noch nicht, sondern lese ihn einfach mal und ihr solltet mal raten, wo der wohl steht. Also ich kannte diesen Text bisher so dezidiert nicht, obwohl da sogar mein Name drin vorkommt. Das fand ich auch interessant. Also, ich lese mal. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Ja, über einem solchen hältst du deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner, mein Name, wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist, und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, so schaue doch weg von ihm und lass ihn in Ruhe, damit er seinen Tag froh beendet wie ein Tagelöhner. Ja, soweit der Predigtext. Weiß der ein oder andere, hat eine Idee, wo der stehen könnte? Salomo könnte man vielleicht denken, ist aber nicht, ist nicht. Sprüche sind ja auch von Salomo, könnte man denken, ist nicht der Fall. Es ist irgendwas Poetisches, offensichtlich, ne? Und Prediger ist es auch nicht, ne? Sagt meine Frau auch, das könnte da auch gut sein, nee. Also es ist, diese poetischen Sachen, die nennt man ja auch Weisheitsliteratur. In der Bibel gibt's ja, nee, Klagelieder auch nicht. Ja, ihr seid, ich vielleicht auch nicht drauf. Aber es ist ja, es ist eine Klage. Ja, man könnte Psalmen, aber ist es nicht. Und da sagst du jetzt Pia? Hiob, genau. Hiob hatte ja viel Grund zur Klage. Das steht tatsächlich im Buch Hiob. Hiob 14, 1 bis 6. Und ich habe irgendwann die Bibel ja auch mal ganz durchgelesen, aber das Buch Hiob hat 42 Kapitel. Meist liest man den Anfang und dann vielleicht das Ende noch. Und die viel zig Kapitel dazwischen, die kann man auch nur schwer lesen, weil die haben eine ganz große Tiefe und die sind eben auch schwer, können einen auch ein Stück weit auch belasten. Und ich glaube, die wenigsten setzen sich so intensiv auseinander damit. Ich glaube, Hiob ist allen bekannt. Trotzdem mache ich nochmal so ein kleines Kurzresümee, dass man das nochmal so in Erinnerung hat, was da eigentlich los war. Hiob war ein Mann, der von ganzem Herzen an Gott geglaubt hat. Und er war reich gesegnet. Er war einer der führenden Bürger seines Volkes und stand in dem Ruf, sehr weise zu sein. Jedoch hielt sein Glück nicht an. Satan wurde im Rahmen einer Wette erlaubt, Hiobs Glauben durch eine Reihe von tragischen Ereignissen zu prüfen. Als Hiob seine Viehherden, sein Haus und seine Familie verliert und von einer schmerzhaften Krankheit niedergeworfen wird, sehen wir ein Beispiel für die vielfachen Formen des Leides, die so viele in unserer Welt erdulden müssen. Ich habe das hier rausgehört, so ein bisschen euren Gebeten oder was ich vorher, bei euch sind auch viele krank. Ne? Das ist, Krankheit ist natürlich ein Thema dieser gefallenen Welt. Und das muss Hiob, ein Mann, der wirklich nach Gottes Willen gelebt hat, das erleidet Hiob auch. Und die Wette ist so, dass Satan sagt, wenn Hiob nur gerecht lebt, weil es sich auszahlt, weil er gesund ist, weil er reich ist, dann gewinnt Satan die Wette. Dann glaubt Hiob ja nur, weil es ihm gut geht. Und Gott sagt dagegen, nein, mein Knecht Hiob wird an mir dranbleiben, auch wenn es ihm nicht so gut geht. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Hiob ist an Gott dran geblieben und nach bestandener Prüfung lobt er Gott sogar, anstatt ihn zu verfluchen. Obwohl diese Zeit seiner Krankheit, seines Elends, ich weiß gar nicht, wie lang die war, Wochen, Monate, Jahre, das muss eine ganz, ganz schwere Zeit gewesen sein. Er hatte alles verloren. Was er noch hatte, waren Freunde, immerhin. Und diese Freunde kommen auch zu ihm, um ihn in seinem unermesslichen Leid zu trösten. Das gelingt ihnen nicht immer. Sie kommen theologische Diskussionen und so weiter. Sie sind auch überfordert mit dieser ganzen Situation. Und doch muss man ihre gute Absicht anerkennen. Sie besuchen ihn. Sie nehmen sich Zeit für Hiob. Und Hiob erwidert denn etwas auf die Vorwürfe, die Ausführungen seiner Freunde. Dabei sind diese Erwiderungen, komischerweise gehen die meist gar nicht so an seine Freunde, sondern sie enden automatisch bei Gott. Hiob klagt Gott in gewisser Weise an. Wir haben schon Klagelieder gehört. Ja, es ist irgendwie, er hatte ja auch in gewisser Weise Grund dazu. Er hat es nicht verstanden. Und das zeigt für mich so die enge Beziehung, die Hiob zu Gott hatte. In allem, was er tut, er landet immer wieder bei Gott. Auch wenn er mit seinen Freunden spricht, normal spricht er doch direkt Gott an. So ja auch in diesem Text. In dem ersten Vers werden bereits die drei Themen, um die es in diesem kurzen Abschnitt geht, angesprochen. Dabei handelt es sich um große, die Existenz des Menschen betreffende Geheimnisse. Also Geheimnis klingt immer so ein bisschen, das ist vielleicht nicht das, was wir unter Geheimnis verstehen, sondern in diesem Sinne von der Bibel her ist Geheimnis etwas, wenn ich etwas offenbar, etwas von Gott offenbart ist, wenn ich das nicht ganz verstehen kann, wenn ich das nicht begreifen kann, ich sage, das ist eigentlich so groß, dass ich das nicht verstehen kann, das nennt die Bibel Geheimnisse. Und hier geht es um folgende Geheimnisse, einmal die Ursprungssünde, ne, da sagt Hiob, der Mensch von der Frau geboren, da begann alles. Der Mensch ist von Eva, von Adam, stammt von Adam und Eva ab und erbt praktisch diese Sünde, die am Anfang war, die tragen wir alle immer mit uns. Das ist das erste Thema. Das zweite Thema ist die Vorsehung. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit. Das, unser Ende ist alles schon bei Gott bestimmt. Gott kennt unsere Endzeit. Er weiß, wie lange wir hier zu leben haben. Das ist vorherbestimmt. Und der dritte Punkt, der hier schon Anklang findet, ist die Ruhe. Der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Da geht es um das Streben des Menschen nach Ruhe, aber die Realität, die häufig voller Unruhe ist, das taucht in diesen sechs Versen auf und wird im Vers 1 schon mal kurz angerissen. Und ich lese dir jetzt nochmal diese sechs Verse, dass ihr vielleicht auch die nochmal unter diesem Gesichtspunkt so ein bisschen hört. Also der Mensch, von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und ist voll Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Wir können machen, was wir wollen. Irgendwann ist unsere Zeit zu Ende. Ja, über einem solchen hältst du, Gott, deine Augen auf und mit mir gehst du ins Gericht. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Das ist die Klage Hiobs. Ich kann ja gar nichts dafür. Ich bemühe mich ja, nach deinem Willen zu leben. Aber ich bin durchdrungen von Sünde. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, so schaue doch weg von ihm und lass ihn in Ruhe. Hiob wünscht sich nichts als Ruhe, damit er seinen Tag froh beendet wie ein Tagelöhner. Also das sind schon ganz schön harte Verse, wenn man sich das mal so in Ruhe anschaut. Und wenn man die Situation Hiob sich vorstellt, dann ja, möchte man vielleicht nicht zu allem Ja sagen, aber Mann oder ich verstehe zumindest, was er meint. Ich beginne mal bei der Ursprungssünde. Dieses Wort selbst kommt in der Bibel nicht vor, sondern ist die deutsche Übersetzung des lateinischen Begriffs peccatum originale. Und meist, aber nicht ganz zutreffend, mit Erbsünde wiedergegeben. Das ist vielleicht geläufig, aber eigentlich, dieses Original heißt das die Originalsünde, die erste Sünde, die praktisch in die Welt kam und dann die ganze Welt durchdrungen hat. Gemeint ist damit die Schuldverfallenheit aller, die vom Menschen gezeugt und geboren wurden. Jeder, der hier auf die Welt kommt, geboren wird, der erbt diese Sünde gleich mit. Da kann er erstmal gar nichts dafür. Aber es ist leider, es gehört das zu den Dingen, die so sind. Die Ursprungssünde ist ja in die Welt gekommen, weil Adam und Eva das eindeutig formulierte Verbot Gottes gebrochen haben. Und Gott hatte Adam gewarnt, denn an dem Tag, da du davon isst, also von dieser verbotenen Frucht, musst du gewisslich sterben. Und so kam es auch. Und nicht nur das. Durch einen einzigen Menschen hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. So steht es in Römer 5. Wir alle haben gesündigt. Wir können uns nicht freisprechen von dem, was Adam und Eva gemacht haben. Die Entscheidungen der Menschen am Anfang gelten für uns. Jeder Mensch hat insofern Teil an der Entfremdung von Gott. Die Menschen versteckten sich danach vor Gott. An dem Verfallensein an das Böse. Das Böse hat in gewisser Weise Macht über uns. Und an dem Entferntsein von der Eigentlichen. Davon, wie wir eigentlich leben sollten, davon haben wir uns entfernt. Das ist für den Verstand nicht immer nachzuvollziehen und doch ist es die Wahrheit des Wortes Gottes. Und diese Problematik hält Hiob auch Gott vor. Gott, was kann ich denn dafür? Ich bin nun einmal als Mensch, als Nachfahre von Eva, geboren und damit natürlich unrein. Ein Mensch, der deinen Anforderungen nicht genügt, ja gar nicht genügen kann. Der Mensch, also auch ich, wird von einer Frau, einer Unreinen, geboren. Wie könnte denn ein Reiner von einem Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Also das ist das. Ein Apfelbaum kann keine Birnen als Frucht hervorbringen. Und ein jemand, der von einer unreinen Frau geboren wird, der kann von sich aus gar nicht rein sein. Und da könnte man denken, und das denkt Hiob auch, aber Gott, das ist ungerecht. Du erwartest von mir, dass ich heilig, dass ich perfekt lebe. Aber ich habe gar keine Chance. Ich habe quasi die Unreinheit geerbt und werde deiner Heiligkeit niemals genügen. Und deswegen sagt Hiob auch, ja, über einem solchen Menschen hältst du deine Augen auf. Und das meint er nicht positiv, sondern da sieht er die beobachtenden Augen Gottes. Ja, über einem solchen hältst du deine Augen auf und guckst nur, was er falsch macht. Und mit mir gehst du ins Gericht. In gewisser Weise hat Hiob recht. Egal, wie sehr er sich auch anstrengt, er wird niemals die Perfektion erreichen, die Gott fordert. Wenn das Gottes letztes Wort wäre, dann hätten wir alle Grund zur Verzweiflung. Wenn schon ein Hiob, ein Mann nach dem Herzen Gottes, nicht gut genug war, was wäre denn erst mit uns? Aber Gott sei Dank, im Hebräerbrief lesen wir, jetzt, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Und nachdem er das Opfer gebracht hat, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, den Platz an der rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, und er war zu Hiobs Zeiten ja noch nicht gekommen, dann müssten wir auch so sagen, Gott, was soll es? Ich habe gar keine Chance, dir so zu leben, wie du es wünschst. Und da gab es im Alten Testament die Möglichkeit der Opfer, dass die Sünden getilgt wurden. Und wir wissen jetzt und lesen es, nachdem er, Jesus, das Opfer gebracht hat, ein für alle Mal gültig, das von den Sünden reinigt, hat er den Ehrenplatz im Himmel eingenommen. Wir dürfen uns auf dieses Opfer berufen. Ich bin nicht rein. Wir sind nicht rein. Aber Jesus ist es und darauf dürfen wir uns berufen. Das ist Gottes letztes Wort an uns. Der zweite Punkt, die Vorsehung. Gott hat einen Plan für unser Leben, für jeden von uns. So hat er auch die Lebenstage des Menschen bestimmt. Bei ihm allein steht es, wie viele Monate, wie viele Jahre ein Mensch lebt. Gott hat in seiner Verfügungsmacht eine Grenze gesetzt, die ein Mensch nicht überschreiten kann. Das wissen wir alle und das steht auch in der Bibel. Irgendwann, wenn die Medizin noch so viele Fortschritte macht, irgendwann ist Schluss. Wir alle müssen sterben. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Der Mensch lebt nur kurze Zeit. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt, oder man könnte auch übersetzen, und wird abgeschnitten. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Wenn doch seine Tage bestimmt sind, die Zahl seiner Monate bei dir festgelegt ist und du ihm ein Ziel gesetzt hast, das er nicht überschreiten kann, dann, so geht Hiob für dann weiter aus, ich möchte erstmal darauf eingehen, was das so bedeutet. Vorsehung ist das planende Wollen Gottes, um zu einem von ihm bestimmten Ziel zu gelangen. Gott hat ein Ziel mit einem jeden von uns und er hat einen Plan, wie er mit uns an dieses Ziel gelangt. Allerdings die Vorhersehung hebt die menschliche Eigenständigkeit in Freiheit nicht auf. Und ich glaube, das kennen wir alle, das ist ja so eine Spannung, die immer da ist. Auf der einen Seite die Vorhersehung, Gott hat alles bestimmt, so wird es werden. Und auf der anderen Seite die freien Handlungen, die wir haben. Ich kann mich frei entscheiden. Das ist so eine Spannung, die sich nicht aufheben lässt. Es ist beides wahr. Das gehört zu den Geheimnissen, die für den Glaubenden nicht ganz erklärbar sind. Manche fragen dann auch, ja, wenn Gott schon alles weiß, warum soll ich ihn dann überhaupt noch bitten? Mein Gebet kommt ja in jedem Fall zu spät. Es ist ja alles vorherbestimmt. Auf der anderen Seite fordert uns die Bibel auf, an vielen Stellen zum Gebet auf. Speziell auch zur Bitte. Und wenn Gott alles weiß und dennoch will, dass wir ihn bitten, so muss das ja einen Grund haben. Gott möchte nämlich, dass wir Anteil nehmen an der Not und den Sorgen anderer Menschen. So wie die Freunde von Hiob Anteil genommen haben. Man macht nicht immer alles richtig, aber Gott möchte, dass wir Anteil nehmen an dem anderen. Und er möchte auch, dass wir unser Herz eins machen mit seinem Herzen. So lesen wir dann auch im ersten Johannesbrief, haben wir heute schon zweimal Kapitel 4 gehört. Ich habe jetzt Kapitel 5, also ein bisschen anders, aber wir bleiben im Johannesbrief. Und da heißt es nämlich, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Also da wird bewusst gesagt, wir sollen nach Gottes Willen beten. Wenn wir in seinem Willen beten, dann gibt er uns das. Also, und das ist immer ein Ring, dass wir versuchen, Gott, was ist dein Wille, was möchtest du? Und dass ich versuche, den Willen Gottes zu erkennen und in seinen Willen zu beten. Und dann hat er versprochen, dann erhört er diese Gebete. Da ist diese Spannung drin. Diese Spannung wird auch nicht ganz aufgelöst auf das eine, was vorherbestimmt ist, und das andere, was Gott vielleicht doch tut. Denn wir lesen aus der Bibel auch, Gott kann seine Pläne auch ändern. Gott kann auch sagen, Mensch, ihr habt mich, die Gebete, die haben mich so bedrängt und diese Menschen, die lieben diese Person so. Ich gebe ihm, wie bei Hiskia, ich gebe ihm nochmal 15 Jahre dazu oder so. Das kann Gott machen. Ne? Und deswegen sind unsere Bitten, unsere Gebete auch nicht umsonst. Das dritte Thema, die Ruhe. Das Leben, so beginnt Hiob seine Klage über die Vergänglichkeit, ist schon wegen seiner Kürze voller Unruhe. Man hat ja nur eine begrenzte Zeit und es ist bei jedem von uns so, man wird geboren und dann läuft die Lebensuhr ab. Es geht immer weiter, weil der eine ist schon dichter dran, der andere hat noch mehr Zeit. Keiner weiß, wann es soweit ist. Aber wir merken ja, die Lebensuhr läuft ab. Und deswegen sind auch viele Leute voller Unruhe, weil sie sagen, ich will doch noch dies und das machen. Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch habe. Und so eine Lebensunruhe ist eigentlich das genaue Gegenteil von dem, was man von einem erfüllten Leben sagen kann. Eigentlich möchten wir doch, dass es uns so geht, wie es von Davids Leben rückblickend heißt, also der König David, er starb in hohem Alter, satt an Lebenstagen, wie an Reichtum und Ehren. Das wäre schön, ne? Er starb in hohem Alter, satt an Lebenstagen wie an Reichtum und Ehren. Aber wir wissen, dass es nicht allen so geht. Und so einen hohen Anspruch stellt Hiob hier überhaupt nicht. Hiob ist ganz bescheiden und möchte nur noch, dass ihm wie einem Tagelöhner nach getaner Arbeit ein ganz bescheidener Rest von Lebensfreude bleibt. Und so spricht er zu Gott, lass ihn, also diesen Menschen, damit meint er sich ja selbst, lass ihn in Ruhe, damit er seinen Tag beendet wie ein Tagelöhner. Er wünscht sich nur noch, dass er am Ende des Tages, nachdem er schwer geschuftet hat, die Beine hochlegen kann, vielleicht noch ein Bier trinken kann, was essen kann und sagt so, okay, das war mein Tag, ich habe hart gearbeitet, es ist nicht viel, was ich habe, aber so kann man ja auch zufrieden sein mit einem kleinen Leben, dass man mit seinem Arbeitstag versöhnt wird. Hiob ist so weit unten schon in seiner Erwartung, dass er gar nicht mehr erwartet. Sagt, Gott, wenn du mir das wenigstens geben könntest. Hiob möchte einfach wieder einmal Ruhe haben und feiern können. Wobei feiern in Anführungszeichen hier ich gesetzt habe. Wir sprechen ja aber auch von Feierabend, ne? Sagen wir ja auch so. Also einfach genießen, den Tag ausklingen lassen. Und das Verb Ruhe finden bedeutet im Hebräischen eigentlich an etwas gefallen haben, etwas gut finden. Hiob sehnt sich nach körperlicher und seelischer Ruhe, nach Erholung und Entspannung, nach Gleichmut und Unerschütterlichkeit. Gleichmut ist ja auch ein interessantes Wort. Gleichmut heißt so ein Ausgeglichensein. Das ist eigentlich jedes Ereignis, jede Nachricht, jedes Pieksen irgendwie gleich vollkommen wieder unruhig macht, sondern man nimmt die Dinge mit Gleichmut hin, weil man sie an Gott vorbeigesehen weiß. Eine Unerschütterlichkeit, dass man in sich ruht, dass man in Gott ruht. Das ist das, was sich Hiob wünscht von seinem Leben. Seine Klage, dass sein Leben voll Unruhe ist, mündet in die Bitte, lass mich Ruhe finden. Allerdings, wenn wir genau lesen, meint er allerdings die Ruhe von Gott. Gott, lass mich in Ruhe. Das ist schon hart, ne? Wir würden sagen, man versucht doch, Ruhe in Gott zu finden. Das kann Hiob in diesem Moment nicht mehr. Hiob versteht Gott nicht. Er sagt, du hast mich so geschlagen mit diesen Schicksalsschlägen, mit dem Verlust meiner lieben Menschen, mit meiner Krankheit. Gott, lass mich in Ruhe. Also auch das, vielleicht hat der ein oder andere das von euch erlebt, man kann auch so enttäuscht sein von Gott. Das war Hiob hier auch. Hiob war enttäuscht von Gott, in gewisser Weise ja zu Recht, und sagt Gott, lass mich in Ruhe. Ruhe gehört zu den großen, die menschliche Existenz betreffenden Themen. Dabei ist der Mensch von sich aus eigentlich ein ruheloses Wesen. Jemand, der ständig bemüht ist, irgendetwas zu erreichen, die Karriereleiter etwas zu erwerben, ein Haus zu kaufen oder etwas aufzubauen, ja, eine Firma aufzubauen. Der Mensch ist immer unterwegs. Er versucht, Gefahren zu umgehen und Ziele zu erreichen. Das ist das Wesen des Menschen. Er ist ein von Unruhe Getriebener. Und doch sehnt er sich immer nach Ruhe. Und viele Menschen hoffen dann, und vielleicht wir ja auch, dass man in einem Urlaub, in einer Kur Ruhe findet. Aber das gelingt häufig gar nicht, weil Ruhe viel mehr ist als Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Und wenn die Bibel von Ruhe spricht, dann ist die Bedeutung ganz nah bei dem, was sonst mit Friede bezeichnet wird. Ein innerer Friede, eine innere Ruhe. Es wurde vorhin auch für Israel gebetet. Ich glaube, das macht ihr immer und das finde ich auch gut. Das ist ja Gottes Volk. Und wir wissen, dass Gott dem Volk Israel Ruhe gegeben hat, nachdem es 40 Jahre rastlos allen möglichen Gefahren ausgesetzt durch die Wüste gezogen war. Dann schenkt Gott ihnen das Land Kanaan. Das Volk Israel liebte die Ruhe als ein ganz reales Gut. Das hat Gott ihnen gegeben, ihr Land. Dann auch der Tempel in Jerusalem wurde als Haus der Ruhe angesehen, erbaut von Salomo, den die Bibel auch Mann der Ruhe nennt. Im Tempel, in der Ruhestätte Gottes, kann der Mensch bei Gott einkehren und dort die Ruhe finden. Nun, ich denke, Tempel haben wir nicht, aber Tempel ist auch so ein Bild auch für Gemeinde. Also im Tempel oder auch in der Gemeinde kann der Mensch bei Gott einkehren und dort die Ruhe finden. Ruhe bedeutet ein neues Verhältnis zu Gott. Die Ungewissheit und Angst ist überwunden in der Freude der Gegenwart und der Vergebung Gottes. Das war ja im Tempel auch so. Da war Gott gegenwärtig und durch die Opfer, die dort dargebracht wurden, war auch die Vergebung da. Wie gesagt, diesen Opferkult, den brauchen wir nicht mehr. Jesus ist ja einmal das allzeitgültige Opfer für uns geworden. Aber wir dürfen hier auch in der Gemeinde, in der Gemeinschaft Vergebung und Gegenwart Gottes erleben. Und zu einer solchen Ruhe lädt Jesus auch die ein, die sich abmühen unter der Last des Gesetzes oder ganz allgemein, die aufgrund der Mühen des Lebens am Ende ihrer Kräfte sind. Jesus verspricht den mühseligen und Beladenen: Ich will euch Ruhe geben. Das gilt für unser Leben hier. Wir dürfen in unserem Alltag Ruhe finden bei Jesus. Andererseits ist die Ruhe aber auch ein zukünftiges Gut, das die Glaubenden erst nach ihrem jetzigen Leben genießen dürfen. Dieses Leben hier auf der Erde ist immer so ein Übergangsstadium. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und wir warten noch auf das eigentliche Ziel. Und das schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes auch im Kapitel 4. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Ich möchte das nochmal kurz zusammenfassen, diese Punkte. Die Ursprungssünde. Hiob leidet darunter. Er merkt, er kann der Sünde nicht entkommen. Die Sünde haftet an ihm, obwohl er sich so viel Mühe gibt. Er ist ein Gefangener der Sünde, obwohl er sich so bemüht hat. Und wir dürfen froh sein, dass Jesus praktisch das durchschnitten hat, diesen Fluch der Ursünde, der Ursprungssünde, auch gesagt hat: Nein, ich habe diese Sünde getragen. Wir dürfen jetzt frei und rein vor ihm stehen. Dann die Vorsehung. Also Hiob leidet darunter, und das war, es ist ja eines der ältesten Bücher, vielleicht das älteste Buch überhaupt, was in der Bibel steht. Und es war damals diese Auferstehungshoffnung, wie wir sie haben, die gab es da so nicht. Hiob, das ist ganz, er hat manchmal so ein paar Verse weiter, so eine ganz, ganz kleine Hoffnung. Ja, vielleicht geht es ja noch weiter. Aber grundsätzlich glaubten die Menschen im Alten Testament, sie sterben und dann ist Schluss, dann ist vorbei. Und das war natürlich eine enorme Belastung. Also mein Leben ist vorgezeichnet, mein Ende ist vorgezeichnet und dann ist Schluss. Was soll das alles, diese ganzen Mühen? Und wir wissen jetzt, Jesus bereitet für uns alle eine Wohnung. Unser Leben geht weiter. Wir werden hier, das Leben endet zwar, aber dann wird Jesus uns aufnehmen in seinem Reich, in neuen Jerusalem. Und das ist natürlich eine ganz tolle Aussage, die Hiob so nicht kannte. Und der dritte Punkt ist die Ruhe. Hiob suchte Ruhe, im Grunde eine menschliche Ruhe, die alles vollkommen nachvollziehbar ist, einfach jetzt nicht immer wieder, mal einfach keine Schmerzen mehr haben, einfach mal innerlich zur Ruhe kommen, nicht immer dieses Gedankenkreisen, kennen wir auch alle. Und das dürfen wir bei Jesus abgeben. Und wir wissen aber auch, es wartet noch einmal eine besondere Ruhe auf uns, eine Ruhe, die der Geist Gottes, die Gegenwart Gottes, die Vergebung der Sünden schafft. Und in dieser Ruhe dürfen wir hier auch innerlich zur Ruhe kommen und dürfen sagen, ja, Jesus, ich bin froh, dass ich dein Kind bin und ich möchte keine Ruhe von dir, sondern ich möchte Ruhe in dir haben. Also das ist für uns, ich finde, das zeigt dieser Text nochmal, also Hiob war ein ganz toller Mann, ein ganz tolles Vorbild und trotzdem war sein Horizont war ja beschränkt. Jesus war ja noch gar nicht gekommen und er konnte vieles dessen, was wir heute, so, dessen wir uns rühmen, wo wir so froh sind, das kannte Hiob gar nicht. Und trotzdem hat er an Gott festgehalten. Aber viel mehr dürfen wir froh sein, dass wir Jesus kennen, dass er das Opfer für uns vollbracht hat und dass wir in ihm zur Ruhe kommen dürfen. Amen.